Ja, herzlich willkommen bei Auswandern und frei. In unserer heutigen Folge starten wir in die Freiheit 2.0 und zeigen dir, wie du als digitaler Nomade die Welt erobern kannst.
Ja, und die ganzen Infos, die du da zusammengetragen hast, Artikel, Rankings, was die Leute so in Foren schreiben, das zeigt ja, 2025 gibt es echt viele spannende Orte für digitale Nomaden. Unsere Mission heute ist sozusagen, da mal durchzugehen und die Highlights rauszupicken.
Okay, super. Dann legen wir mal los. Europa scheint ja immer noch ziemlich weit vorne zu sein, oder? Zumindest in deinen Quellen. Und ein Land sticht da besonders hervor.
Genau, ja. Spanien, das wird in einem Artikel sogar als das Top-Land für 2025 gehandelt, liegt wohl an der Vielfalt.
Vielfalt, okay. Was heißt das konkret? Inseln, Städte?
Beides. Also da steht zum Beispiel Las Palmas de Gran Canaria. Klingt gut, oder? Angeblich nur so um die 600 US-Dollar im Monat Lebenshaltungskosten.
600 Dollar, das ist ja wow. Und mit Coworking am Strand, sagst du?
Ja, genau. Und eine starke Community soll es da auch geben. Also wenn du eher so der Inseltyp bist.
Aber was, wenn man doch lieber Stadtluft schnuppert? Madrid, Barcelona, die kennt man ja.
Richtig, die sind auch dabei. Madrid wird genannt mit super Internet und großem Netzwerk. Kosten so bei 850, 900 Dollar im Monat, schätzt die Quelle.
Okay.
Und Barcelona, klar, der Klassiker halt. Strand, Kultur, Community. Aber es gibt auch Geheimtipps.
Ach, tatsächlich? Welche denn?
Bilbao zum Beispiel wird als Mix aus Avantgarde und Tradition beschrieben. Und Murcia, das soll günstiger sein, authentischer, nicht so überlaufen.
Klingt interessant. Aber Moment mal, da war doch was mit dem Visum, oder? Das ist ja nicht ganz unwichtig.
Stimmt, ja, das spezielle Nomadenvisum für Spanien. Das braucht ein Mindesteinkommen, laut den Notizen so um die 2763 Euro pro Monat.
Okay, das muss man erstmal haben. Das ist schon eine Ansage.
Definitiv. Das muss man auf dem Schirm haben.
Gut, wie sieht's denn mit Portugal aus? Lissabon taucht ja auch immer wieder auf in solchen Listen.
Ja, Lissabon ist anscheinend total beliebt bei Techies, Freelancern, Designern. Kosten liegen da ähnlich wie Madrid, also um die 900 Dollar im Monat, steht hier.
Und die Vorteile, was sagen die Quellen da?
Vor allem die digitale Infrastruktur wird gelobt. Sehr Startup-freundlich. Und natürlich die hohe Lebensqualität direkt am Tejo. Aber auch hier, das Visum braucht ein Einkommen von gut 3.000 Euro im Monat.
Noch eine Schippe drauf also. Aber bei den Visabedingungen innerhalb der EU, da gab es doch ein Land, das irgendwie heraussticht, Finnland. Stand das nicht in deinen Notizen?
Genau, das ist ein echt interessanter Punkt. Finnland hat, so steht's in einer der Quellen, die niedrigste Einkommensgrenze in der EU für dieses Nomadenvisum. Nur 1.220 Euro pro Monat.
Nur 1.200? Das ist ja ein Riesenunterschied.
Ja, und das Verfahren soll auch ziemlich einfach sein. Gute Lebensqualität, gute Infrastruktur, das Übliche. Aber, kleiner Haken,
ja.
Die Lebenshaltungskosten vor Ort, also gerade in Helsinki zum Beispiel, die sind dann doch wieder deutlich höher. Da muss man halt abwägen.
Verstehe. Also niedrigere Hürde beim Visum, aber höhere Kosten im Alltag. Okay. Und dann war da noch Zypern. Das klang irgendwie nach einem Sonderfall, steuerlich, oder?
Ja, Zypern ist speziell. Das Besondere ist diese 60-Tage-Regel. Stell dir vor, du musst nur 60 Tage im Jahr da sein, um als steueransässig zu gelten.
Nur 60 Tage? Okay, und was bringt das?
Naja. Kombiniert mit diesem Non-Dom-Status, das ist kompliziert, aber im Grunde heißt es, du bist zwar Resident, aber nicht domiziliert, kann das bis zu 17 Jahre lang krasse Steuervorteile bringen. Zum Beispiel auf Dividenden.
Wow, das klingt ja fast zu gut. Gibt's da keinen Haken?
Der Artikel betont, dass Zypern international nicht als Niedrigsteuerland gilt, was wohl einige Probleme vermeidet. Aber klar, mediterranes Klima, hohe Lebensqualität, gute Infrastruktur kommen noch dazu. Das ist schon eine Nische für Leute, denen das wichtig ist.
Absolut. Okay, lass uns mal kurz aus der EU raus, aber noch in Europa bleiben. Albanien, Montenegro, die hattest du auch markiert.
Genau. Albanien zum Beispiel lockt mit einem extrem niedrigen Einkommenslimit, irgendwas um die 818 Euro im Monat. Das Visum kann man bis zu 5 Jahre verlängern und das erste Jahr ist oft sogar steuerfrei.
Echt jetzt? 818 Euro, das ist ja fast nichts.
Ja, sehr niedrig. Und günstig soll es sein, flexibel, Küste, Montenegros ähnlich, Visum bis 4 Jahre, Einkommen um die 1600 Euro nötig, aber die Einkünfte sind dann wohl oft steuerfrei.
Klingt auch nicht schlecht. Und wenn wir jetzt mal ganz woanders hinschauen, über Europa hinaus, Mexiko-Stadt hattest du auch in den Notizen, glaube ich.
Ja, genau, CDMX. Da lag ja dieser Reisebericht bei. Klingt super spannend. Riesige Stadt, voller Kontraste, Kultur, Essen und eben eine Top-Umgebung für Remote-Arbeit. Kostenpunkt da ungefähr 1000 Dollar im Monat.
Auch eine interessante Option. Berlin war auch kurz erwähnt, oder?
Ja, Berlin taucht kurz auf. Kreativ, international, Top-Internet, Kosten auch so um die 1000 Dollar. Und dann gibt es halt noch diese Hinweise auf Länder wie die Emirate, Bahamas, Costa Rica.
Wo es teilweise gar keine Steuern auf Auslandseinkünfte gibt, richtig?
Genau, aber das ist wirklich nochmal ein ganz eigenes Thema.
Okay, verstehe. Wenn wir das jetzt alles mal so zusammenfassen, die ganzen Hotspots für 2025, was ist so das Fazit?
Tja, das Fazit ist wohl, die Auswahl ist riesig. Und was jetzt der beste Ort ist, hängt halt total von dir ab. Das zeigen ja auch deine Quellen. Suchst du primär niedrige Kosten, dann vielleicht Albanien.
Oder spezielle Steuervorteile, dann Zypern.
Genau. Oder willst du eine etablierte Community und viel Auswahl, dann Spanien. Oder legst du Wert auf ein möglichst einfaches Visum, dann vielleicht Finnland, auch wenn es teurer ist.
Also die Infos sind da, aber die Entscheidung?
Die musst du selbst treffen, basierend auf dem, was dir am wichtigsten ist. Kosten, Klima, Community, Steuern, Visum. Die Bausteine haben wir jetzt mal sortiert.
Im nächsten Kapitel gehen wir auf die gefragtesten Remote Skills und wo du sie findest ein. Los geht es nun mit den gefragtesten Remote Skills und wo du sie findest. Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir schauen uns an, welche Fähigkeiten brauchst du wirklich, um 2025 remote so richtig durchzustarten? Und fast noch wichtiger, wo findest du die passenden Gelegenheiten? Die Quellen geben da ja ein ziemlich breites Bild ab. Okay, lass uns da mal eintauchen.
Absolut. Lass uns mal die wichtigsten Skill-Kategorien zusammenfassen, die immer wieder auftauchen. Ein ganz großer Bereich ist Schreiben.
Schreiben, okay.
Ja, und das ist mehr als nur mal einen Blogartikel tippen. Es geht um Content Writing, also Inhalte, die Vertrauen schaffen, auch für SEO wichtig sind. Oder Copywriting, richtig überzeugend schreiben für Marketing, E-Mails, Verkaufsseiten. Korrekturlesen, Lektorat gehört natürlich auch dazu. Qualität ist da halt entscheidend.
Verstehe. Schreiben als Fundament, nicht nur so nebenbei. Klingt logisch bei den ganzen Online-Inhalten. Und was ist mit dem Visuellen? Design spielt doch sicher auch eine Rolle.
Genau. Design ist der zweite große Block. Logo-Design für die Markenidentität, klar, das ist ein Klassiker. Aber auch ganz generell Grafikdesign.
Was ich auch spannend fand, Sales Funnel Design, also wirklich den Weg zu gestalten, den ein Kunde online geht, damit er möglichst reibungslos zum Kauf oder zum Ziel kommt.
Tools wie Adobe Illustrator oder Photoshop werden da oft genannt. Okay, Wort und Bild hätten wir. Aber die Technik dahinter, ohne die läuft ja online fast nichts. Was ist da so gefragt?
Da kommen wir, glaube ich, zum Kern der Sache. Web- und Softwareentwicklung. Hier ist die Nachfrage einfach riesig und die Bezahlung oft ziemlich gut.
Ah ja, das Spektrum ist breit. App-Entwicklung, denk an Sprachen wie Java, Python, Kotlin. Dann WordPress-Entwicklung, das ist ein gigantischer Markt, ne? Über 18 Millionen Websites laufen damit.
Wow.
Klassische Web-Entwicklung natürlich auch. HTML, JavaScript, CSS, PHP, Python, Datenbanken wie MySQL oder NoSQL, Content-Management-Systeme wie WordPress oder Joomla. Und Softwareentwicklung allgemein.
Ach ja, und Frontentwicklung ist auch super wichtig. Also alles, was du direkt siehst und bedienst. Oft mit Frameworks wie React. Das klingt, naja, schon nach einer steilen Lernkurve. Sicher lohnend, aber gibt's auch was für Leute, die jetzt nicht den super tiefen IT-Hintergrund haben?
Tatsächlich, ja. Ein Punkt, der in den Quellen auftaucht, ist Low- und No-Code-Entwicklung.
Ah, das hört man öfter.
Genau. Damit können eben auch Nicht-Programmierer eigene Anwendungen bauen oder Prozesse automatisieren. Das entlastet oft die IT-Abteilungen und macht Technologie zugänglicher.
Interessant.
Und dann natürlich der ganze Bereich IT-Support und Cybersecurity. Einfache Computerhilfe braucht man immer und Sicherheitsexperten, die sind extrem gefragt, auch wenn der Einstieg da sicher anspruchsvoll ist.
Okay, und wie sorgt man dann dafür, dass die eigene Arbeit, das Produkt, die Website, was auch immer, überhaupt gesehen wird?
Ja, gute Frage. Hier kommt dann Marketing und Social Media ins Spiel. Das umfasst zum Beispiel Social Media Management, also Accounts auf Plattformen wie TikTok, Instagram und so weiter betreuen, Inhalte planen, erstellen, den Erfolg messen.
Klassiker eigentlich.
Ja, genau. Dazu gehört auch Media Buying, also bezahlte Werbung strategisch schalten und natürlich SEO, Suchmaschinenoptimierung, damit man bei Google und Co. auch gefunden wird. E-Commerce-Management ist auch ein Feld mit viel Potenzial.
Man hört ja auch dauernd von KI. Spielt das da jetzt schon eine Rolle bei den gefragten Skills?
Definitiv. KI und Datenanalyse sind klar auf dem Vormarsch. Die Fähigkeit, KI-Tools wie ChatGPT durch kluges Prompting, also die richtigen Anweisungen, effizient zu nutzen und vielleicht auch Prozesse zu automatisieren, das wird immer wichtiger.
Okay.
Und genauso die klassische Datenanalyse und Marktforschung, um Entscheidungen eben auf Basis von Fakten zu treffen. Business Intelligence nennt man das ja auch oft.
Das sind ja jetzt unglaublich viele spezialisierte Fähigkeiten. Aber Remote arbeiten, das heißt doch auch viel, Zusammenarbeit auf Distanz.
Unbedingt. Support und Kommunikation sind da entscheidend. Guter Kundensupport über Telefon, E-Mail, Chat, das ist gefragt. Aber noch grundlegender, wie du sagst. Klare Kommunikation und die Fähigkeit zur Kollaboration in digitalen Teams. Das ist wirklich das A und O, gerade wenn man sich nicht jeden Tag im Büro sieht.
Stimmt. Und dann gibt's noch eine ganze Reihe weiterer Skills, die genannt werden. Sprachunterricht, besonders Englisch natürlich. Übersetzungen, 3D-Modellierung, UI-UX-Design, also wie benutzerfreundlich eine Software ist. Bis hin zu Nischen wie Open Source Intelligence oder PPC-SEM, also bezahlte Suchmaschinenwerbung. Puh, das ist echt eine lange Liste.
Wirklich vielfältig. Aber die entscheidende Frage für dich da draußen ist ja jetzt, okay, wo setzt du diese Skills ein? Wo findest du die Jobs, die Projekte?
Genau, und das ist interessant. Die Quellen deuten weniger auf spezifische Jobbörsen für jeden einzelnen Skill hin, sondern mehr auf die allgemeinen Wege, wie man an solche Jobs kommt. Ein großer Bereich ist Freelancing. Also selbstständig.
Ja, oft über Plattformen wie Upwork. Das wird in den Reddit-Diskussionen erwähnt. Aber auch durch direkte Kundenakquise. Projektbasierte Arbeit ist hier oft das Stichwort.
Also selbst aktiv werden und auch Netzwerken, nehme ich an.
Exakt. Netzwerken wird als zentral beschrieben, Beziehungen aufbauen, online in Slack-Gruppen zum Beispiel oder vielleicht sogar offline bei Meetups, wie eine Quelle andeutet.
Mhm.
Daneben gibt es aber natürlich auch die klassischen Remote-Jobbörsen und Direktanstellungen bei Unternehmen. Auch wenn manche Firmen versuchen, die Leute zurück ins Büro zu holen, bleibt Remote-Arbeit gerade in Europa doch stark verbreitet.
Okay, das ist gut zu wissen. Interessant sind auch die genannten Nomaden-Hubs, also Städte wie Lissabon oder Berlin. Orte, an denen sich die Szene vielleicht konzentriert, auch wenn die Skills natürlich global einsetzbar sind. Und ganz wichtig, viele dieser Fähigkeiten kannst du online lernen, oft sogar kostenlos. Da gibt es Angebote von Google, Free Code Camp oder The Odin Project, die genannt werden. Also, was nehmen wir da jetzt mit? Es reicht nicht nur, eine Sache super gut zu können, oder wie?
Genau, das scheint der Punkt zu sein. Eine Quelle spricht vom Konzept der T-förmigen Person. Stell dir ein T vor. Der senkrechte Strich ist deine tiefe Expertise, dein Spezialgebiet. Okay.
Aber der waagerechte Strich, der steht für ein breites Grundverständnis von angrenzenden Gebieten. Ein Texter zum Beispiel, der auch Ahnung von SEO hat, vielleicht von Marketing-Funnels und ein bisschen Webdesign versteht, der ist halt viel wertvoller und flexibler am Markt. Verstehe. Man ist dann anpassungsfähiger.
Genau. Es geht um diese Kombination aus Tiefe und Breite. Das erhöht die Jobchancen enorm.
Eine spannende Perspektive. Das macht einen vielseitiger.
Richtig. Im letzten Kapitel gehen wir auf das rechtliche 1-1 für Nomaden. Steuern, Versicherungen und Co. ein.
Dann fangen wir mal an mit dem rechtlichen 1-1 für Nomaden. Steuern, Versicherungen und Co. Okay. Packen wir das mal aus. Wenn du also die Freiheit genießt, ortsunabhängig zu arbeiten, gibt es doch einige rechtliche Fallstricke, die man leicht übersieht. Lass uns mal mit dem Herzstück beginnen. Wo bist du eigentlich gemeldet? Also steuerpflichtig, der Wohnsitz.
Genau. Dein steuerlicher Wohnsitz ist absolut entscheidend. Davon hängt ja ab, wo du deine Einkommenssteuer zahlst.
Mhm.
In Deutschland ist oft diese 183-Tage-Regelung bekannt. Bist du mehr als ein halbes Jahr, also physisch nicht im Land, und hast hier auch keinen Lebensmittelpunkt mehr,
ja,
dann entfällt oft die unbeschränkte Steuerpflicht. Aber Vorsicht, das ist kein Freifahrtschein, ne?
Okay.
Ganz ohne festen Wohnsitz wird vieles sehr schwierig. Denk nur mal an Bankkonten.
Oh ja.
Banken müssen ja deine Identität und deinen Wohnsitz prüfen. Fehlt der Nachweis, machen die oft dicht. Also kein Konto eröffnen oder sie frieren bestehende ein.
Also das klingt jetzt ja nicht so, als könnte man sich einfach abmelden und losziehen, oder? Das scheint doch ein paar Haken zu haben.
Absolut nicht einfach so. Es braucht eine durchdachte, wirklich saubere Lösung, um nicht in rechtliche Grauzonen zu rutschen.
Verstehe.
Einfach abmelden, ohne neuen Wohnsitz, kann zu Problemen führen. Nicht nur mit Banken, klar, sondern auch bei der Steuer- oder Sozialversicherung. Es gibt aber Länder, die interessante Modelle anbieten.
Zum Beispiel?
Zypern ist da ein gutes Beispiel. Die haben den sogenannten Non-Dom-Status. Das steht für Non-Domiciled.
Ah, ja.
Der erlaubt es, unter bestimmten Bedingungen steuerlich ansässig zu sein, ohne sein weltweites Einkommen dort voll versteuern zu müssen. Gerade Zinsen und Dividenden sind oft steuerfrei.
Okay, das klingt attraktiv.
Und das wird kombiniert mit einer speziellen 60-Tage-Regelung. Du musst nur 60 Tage pro Jahr physisch auf Zypern sein, um diesen steuerlichen Wohnsitz zu behalten.
Nur 60 Tage?
Genau. Und als Nachweis dient ein jährliches internationales Steuerzertifikat. Und was hier besonders interessant ist, Zypern gilt international nicht als Niedrigsteuerland oder Steueroase.
Ah, okay. Das ist wichtig.
Ja. Das vermeidet potenzielle Nachteile, wenn du zum Beispiel irgendwann nach Deutschland zurückkehrst oder es um Doppelbesteuerungsabkommen geht.
Okay, den steuerlichen Wohnsitz zu klären und sauber zu dokumentieren ist also essentiell. Aber selbst wenn die Steuern geklärt sind, ich brauche ja oft eine Erlaubnis, um überhaupt länger in einem Land zu bleiben und von dort zu arbeiten. Wie sieht's denn da mit Visas aus?
Ja, das ist ein sehr dynamisches Feld. Immer mehr Länder erkennen digitale Nomaden als eigene Gruppe an und schaffen spezielle Visaprogramme.
Stimmt, das hört man immer öfter.
Estland war da einer der Pioniere. Spanien hat nachgezogen, aber die Liste wird immer länger. Albanien, Montenegro, Portugal, Rumänien, Kroatien, Griechenland. Auch viele in Lateinamerika, sogar Indonesien mit Bali, springen auf den Zug auf.
Wow, okay.
Die Bedingungen sind aber extrem unterschiedlich. Ein Knackpunkt ist oft das nachzuweisende Mindesteinkommen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Das Spektrum ist riesig. In Albanien reichen vielleicht schon um die 818 Euro monatlich, während Island über 7.000 Euro verlangt.
7.000? Okay, das ist ein Unterschied.
Ja. Auch die Gültigkeitsdauer der Visa, oft ein Jahr, manchmal verlängerbar, und die Gebühren variieren stark. Und eine Besonderheit? Kanada und Neuseeland zum Beispiel erlauben unter Umständen sogar, dass du mit einem normalen Touristenvisum für eine ausländische Firma remote arbeitest.
Ach was, das ist ja nicht überall so.
Nein, in vielen anderen Ländern streng verboten. Fast immer gilt aber, du darfst keine Aufträge von lokalen Unternehmen annehmen, also nicht in den lokalen Arbeitsmarkt eintreten, und eine ausreichende Krankenversicherung ist fast überall Pflicht.
Da sagst du was Wichtiges, Versicherung. Das ist ja oft so ein Thema, das man gerne mal, naja, verdrängt, bis was passiert. Was sind da die Kernpunkte für digitale Nomaden?
Unbedingt ein zentrales Thema. Du musst als erstes prüfen, gilt deine deutsche Krankenversicherung im Ausland? Und wenn ja, wie lange und für was? Oft ist das nur für kurze Urlaube oder eben nur für Notfälle.
Richtig.
Eine Auslandskrankenversicherung, die speziell für Langzeitaufenthalte und weltweite Gültigkeit ausgelegt ist, die ist meistens unerlässlich.
Macht Sinn.
Aber denk auch weiter. Was ist mit deiner Privathaftpflicht? Gilt die weltweit? Und ganz wichtig, wenn du selbstständig bist oder deine Firma noch in Deutschland sitzt, die beruflichen Risiken.
Mhm. Welche zum Beispiel?
Naja, was passiert bei Zahlungsausfällen von Kunden? Oder wenn dir ein Fehler unterläuft und ein Kunde Schadenersatz fordert? Stichwort Berufshaftpflicht.
Ja, klar.
Wie schützt du dich vor rechtlichen Stolpersteinen, so Urheberrechtsverletzungen oder Abmahnungen? Cyberangriffe sind auch ein wachsendes Risiko. Was, wenn deine Daten gehackt werden?
Puh, ja.
Und natürlich, dein Arbeitsgerät, Laptop, Handy wird geklaut oder geht kaputt, das kann dein ganzes Business lahmlegen.
Stimmt.
Eine gute Berufshaftpflicht, eventuell eine Cyberversicherung und eine Elektronikversicherung sind oft Gold wert. Anbieter wie Hiscus zum Beispiel, die bieten Policen an, die auch für digitale Nomaden mit deutschem Firmensitz weltweit gelten.
Puh, das sind ja einige Baustellen, die man da bedenken muss. Und wenn wir schon bei Verträgen sind, was ist, wenn man internationale Kunden hat? Da sitzt man ja vielleicht in Portugal, der Kunde in den USA und die Firma ist in Deutschland gemeldet. Das klingt nach Potenzial für Verwirrung.
Absolut. Das ist der letzte große Punkt für unser 111 heute. Bei Verträgen mit internationalen Kunden musst du unbedingt klären, welches Recht soll überhaupt gelten, wenn es zum Streit kommt und welches Gericht ist zuständig. Das sollte explizit im Vertrag stehen. Ein häufiger Fehler ist nämlich, das offen zu lassen.
Oje.
Stell dir vor, du musst plötzlich einen Kunden in einem Land verklagen, dessen Rechtssystem du gar nicht kennst. Das kann extrem teuer und aufwendig werden.
Okay, also immer festlegen.
Immer eine klare Rechtswahl- und Gerichtsstandsklausel vereinbaren. Und nicht zu vergessen, Datenschutz. Die DSGVO gilt oft auch, wenn du Kunden in der EU hast, aber du musst zusätzlich die Datenschutzregeln des Landes beachten, in dem dein Kunde sitzt und des Landes, aus dem du gerade arbeitest.
So, was heißt das jetzt alles für dich da draußen? Die Freiheit und Flexibilität des digitalen Nomadentums sind unbestritten attraktiv. Aber wir sehen, das Fundament muss stimmen. Die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen sind komplex, international sehr unterschiedlich und es gibt definitiv keine Patentlösung für alle.
Genau das zeigt sich. Sorgfältige Planung ist das A und O. Und oft ist es auch ratsam, sich professionelle Beratung zu holen. Sei es beim Steuerberater mit internationaler Erfahrung, beim Anwalt für Vertragsrecht oder beim Versicherungsexperten.
Mhm.
Es reicht eben nicht, nur zu überlegen, wo auf der Welt der nächste Strand oder die nächste coole Stadt ist. Die entscheidende Frage ist doch, wie gestaltest du dein Setup so, dass es rechtlich wasserdicht ist und du diese Freiheit auch wirklich unbeschwert genießen kannst?
Ein guter Punkt zum Weiterdenken. Wenn dir diese Analyse gefallen hat, dann teile sie doch. Gib uns ein Like, abonniere den Kanal, hinterlass einen Kommentar und ganz wichtig, vergiss die Glocke nicht, um nichts mehr zu verpassen.
Und bevor wir schließen, noch der wichtige Hinweis. Dieser Podcast dient zur Information und Unterhaltung. Wir sind keine Ärzte, Anwälte oder Reiseexperten. Die hier geteilten Infos sind sorgfältig recherchiert, aber ohne Gewähr auf Richtigkeit und ersetzen keine professionelle Beratung. Handelt bitte immer eigenverantwortlich und informiert euch bei offiziellen Stellen.